Wir lesen an den Abenden dieser Woche die Johannespassion. Heute aus dem 19. Kapitel Kreuzigung und Tod. Sie nahmen Jesus aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben angewebt in einem Stück. Und da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuze bleiben sollten den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite. Und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Amen. Nein, liebe Gemeinde, das Kreuzigungsbild, das Johannes hier malt, gehört nicht in die Galerie alter Meister. Die betenden Hände von Albrecht Dürer oder die gelben Sonnenblumen von Van Gogh oder die weißen Felsen von Rügen von Caspar David Friedrich sind Meisterwerke, die wir betrachten, die uns beeindrucken, aber die uns letztlich nichts bedeuten. Das Kreuzigungsbild ist kein Meisterwerk. Das Kreuzigungsbild ist kein Ölgemälde. Das Kreuzigungsbild ist kein Kolossalbild. Das Kreuzigungsbild ist unsere Wirklichkeit. Rembrandt, der holländische Meistermaler, hat das begriffen. Einmal hat er die Kreuzesaufstellung gemalt. Ein Hauptmann ist zu sehen, der vom hohen Ross aus die Exekution beaufsichtigt. Soldaten sind zu sehen, die mit ihren Gewehren ein Loch für das Kreuz in den Boden bohren. Helfershelfer, Helfershelfer sind zu sehen, die mit Seilen die Kreuzesbalken hochziehen. Gaffer sind zu sehen, die sich dieses Spektakulum nicht entgehen lassen wollen. Und dazwischen eine Gestalt, ein Kopf, ein Gesicht, zwei Augen, die auf die Blut- überströmten Füße des Gekreuzigten hinschauen. Ein Konterfei des Malers. Helfer, Mithelfer der Kreuzigung, so sah sich Rembrandt. Mithelfer der Kreuzigung, so sah sich Paul Gerhardt. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer. Mithelfer der Kreuzigung, so müssen wir uns sehen. Dabei, mittendrin, eingekeilt in die Massen unterm Kreuz. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden, sagt dieser Herr. Und dort mittendrin in dieser Masse fällt mir ein Doppeltes auf. Einmal die alte Gemeinschaft. Die alte Gemeinschaft von Gaffern und Guckern, von Spöttern und Schreiern, von Soldaten und Offizieren. Und dabei auch ein Quartett von Leuten, das sich nicht durch einen besonderen Heldenmut von den anderen abhebt. Ein Quartett, 4 Leute genauer, 3 Frauen und ein Mann, noch genauer, 3 Marias und Johannes. Ein Bild der Hilflosigkeit, das sie abgeben und das sie von den anderen überhaupt nicht unterscheidet. Hilflos gegenüber menschlicher Gewalt. Sie können ja gar nichts tun. Sie können den Helfershelfern die Seile nicht entwinden. Sie können den Soldaten die Gewehre nicht wegnehmen und ihnen das Handwerk legen. Sie können den Hauptmann nicht dazu bewegen, den Mordbefehl zurückzunehmen. Sie können gar nichts tun. Hilflos gegenüber menschlicher Gewalt und hilflos gegenüber Mensch, gegenüber göttlichem Gericht. Am Gericht vollzieht sich ja der Zorn Gottes. Der Zorn, der Bannstrahl Gottes trifft den Sohn. Stellvertretend für uns stirbt er. Ein ewiges Gericht ist nicht aufzuhalten. So ist es eine doppelte Hilflosigkeit menschlicher Gewalt und göttlichem Gericht gegenüber. Und am Kreuz trifft sich die alte Gemeinschaft der Hilflosen. Die Thomas-Gestalten sind nicht mehr da, die alles mit der E-Säure ihrer Kritik übergießen. Die Petrus-Gestalten sind verschwunden, die mit ihrem Schmerz den Sieg herbeikämpfen wollten. Die Judas-Gestalten sind nicht mehr da, die nur das Halleluja, aber nicht mehr das Kyrie singen wollten. Unterm Kreuz trifft sich die Gemeinschaft der Hilflosen. Unterm Kreuz trifft sich immer die alte Gemeinschaft der Hilflosen, auch am Vorabend des Karfreitags am Abendmahlstisch. Nichts anderes sind wir als die alte Gemeinschaft der Hilflosen. Wer leere Hände hat und sagt, Herr, ich kann nichts, ich habe nichts zu bringen, außer meiner Schuld und mein Versagen, der gehört dazu. Und wer schwache Hände hat und sagt, Herr, ich kann dir überhaupt nicht beistehen, ich kann zu allem überhaupt nichts beitragen, der gehört dazu. Und wer zitternde Hände hat und sagt, ich kann nichts anfassen, weil ich keine Macht über meine Glieder habe, der gehört dazu. Und wer kaputte Hände hat, weil er sagt, ich habe schon so viel Lasten tragen und schleppen müssen, der gehört dazu. Der ist mittendrin. Der ist ein Teil dieser alten Gemeinschaft der Hilflosen, die dieser Herr bei sich haben will. Hilflose sind hier am richtigen Fleck. Nur dabei belässt er es nicht. Noch ein anderes ist doch zu beobachten, nämlich eine neue Verwandtschaft. Nicht nur die alte Gemeinschaft, auch die neue Gemeinschaft. Der Gekreuzigte meldet sich noch einmal zu Wort. Im Höllenlärm dieser Exekution mögen es viele nicht verstanden haben, aber Maria ist ganz Ohr, als er im Blick auf Johannes sagt, Frau, das ist dein Sohn. Und Johannes ist ganz Ohr, als er im Blick auf Maria sagt, siehe, das ist deine Mutter. Wer kann das verstehen? Denn Maria hatte noch andere Kinder. Wer kann das begreifen? Denn Johannes hatte noch eine leibliche Mutter. Wem geht das auf, dass dort eine neue Verwandtschaft entsteht? Sehen Sie, das passiert am Kreuz. Das kann am Kreuz passieren. Dass einem die verwandtschaftlichen Beziehungen nicht mehr viel bedeuten, weil alle Verwandten einen ganz anderen geistlichen Weg gehen. Das kann am Kreuz passieren, dass auf einmal die Beziehung zu einem lieben Menschen nichts mehr bringt, weil er den Glauben mit mir nicht teilt. Am Kreuz kann es passieren, dass einem ganze Bindungen zerreißen und man doch nicht alleine ist. Denn bei ihm finde ich neue Freunde, finde ich eine neue Gemeinschaft. Bei ihm bildet sich eine neue Verwandtschaft, die sich an seinem Abendmahlstisch trifft. Und dann mag ich mich verwundert am Abendmahlstisch umsehen und die Leute begutachten und sagen, was habe ich eigentlich mit dem gemeinsam? Die Haare nicht und die Augen nicht. Die Herkunft nicht, die Größe nicht, die Überzeugung nicht, die Emotionen nicht, eigentlich gar nichts. Mit dem anderen verbindet mich gleichsam nichts, außer einem, nämlich diesem Herrn, der unsere Schuld sieht und der das Wunder der Vergebung schafft. Dieser Herr ist es, der uns ruft heute Abend, der uns zusammenschließen will zu einer neuen Familie. Bei ihm bildet sich eine neue Verwandtschaft, die nach dem Mord dieses berühmten Arztes an der alten Charité in Berlin, Dr. von Bergmann, nach dessen Wort lebt, der gesagt hat, man ist nicht zu seinem Glück auf der Erde. Man ist nicht zu seinem Glück auf der Erde, sondern dass man es anderen bereite. Das ist es. Jesus hat es vorgemacht, dass man das Glück anderen bereite. Liebe Abendmahlsgäste, schauen Sie jetzt einmal nicht zurück auf das, was Sie so in den letzten Stunden oder Tagen belastet hat. Schauen Sie jetzt auch nicht nach vorne, was auf Sie wartet, was auf Sie zukommt und was Ihnen Angst macht. Schauen Sie jetzt nicht auf Ihre doch manchmal so bedrückende Einsamkeit. Schauen Sie herum. Siehe, das ist dein Vater, das ist deine Mutter, das ist deine Schwester, das ist deine Bruder, das ist dein Bruder, das ist die neue Gemeinschaft. Und dann schauen Sie hinauf zu dem Gekreuzigten, der im Sterben dies fertiggebracht, also gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Amen. Und nun lassen Sie uns gemeinsam bekennen, dass wir vor Gott schuldig sind und seine Gnade brauchen. Herr, im Licht deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken. Dich soll ich über alles lieben als meinen Gott und Herrn, aber ich habe mich selber mehr geliebt als dich. Du hast mich in deinen Dienst gerufen, aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast. Du hast mir meine Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst, aber ich habe versagt in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. Und darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld. Ist dies euer Bekenntnis und eure Bitte, so sprecht, Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt. Und durch seinen Sohn Jesus Christus vergibt er euch alle eure Sünden. Amen.